Zeit für Geschichte, zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. Ab diesem Wochenende ist die Hohenzollerngruft im Berliner Dom wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Ein Ort für monarchistische Wallfahrer? Wohl nicht.
Das ist eigentlich eher erstaunlich. Also sie unterschied sich in den letzten Jahrhunderten deutlich von anderen bekannten Grüften, weil sie über die längste Zeit in einem vergleichsweise schlechten Zustand war, muss man einfach mal so sagen.
Sagt Birgit Walter. Sie ist für Ausstellungen und Vermittlung im Berliner Dom zuständig und kuratiert den Vermittlungsraum am Eingang der Gruft. Verglichen mit den großen Grablegen europäischer Herrscher, der Kapuzinergruft der Habsburger in Wien etwa, ist sie eher bescheiden. Gut, die Habsburger hatten auch ein hochfeierliches Hofzeremoniell, das selbst die Beisetzung besonders prunkvoll inszenierte.
Es setzte sogar erst, also die Bestattungen hier setzten ja auch erst so ein bisschen verzögert ein. Die ersten drei Kurfürsten haben sich ja gar nicht in Berlin-Brandenburg hier in der Gegend bestatten lassen, sondern im Fränkischen, wo die Hohenzollern ja mal herkommen. Erst mit Joachim II. Begann ja überhaupt hier der Ursprung der Grablege hier, 1536.
Zu diesem Zeitpunkt im 16. Jahrhundert war eine mögliche Erfolgsgeschichte der Hohenzollern-Dynastie noch nicht abzusehen. Und die Grablege war ein eher privater Ort, nicht für repräsentative Zwecke ausgestattet. Übrigens zunächst gar nicht an dieser Stelle, sondern auf der anderen Seite des Schlossgebäudes im Dominikanerkloster. Das wurde später abgerissen. Die Hohenzollern waren calvinistische Protestanten. Nüchternheit prägte ihr Selbstverständnis.
Anders kann man sich nicht erklären, dass die Gruft wirklich über lange Zeit, man muss wirklich sagen, wie eine Art Kartoffelkeller aussah, weil sie bis Hochwasser stand häufig darin. Die Gewölbe waren komplett unverputzt. Es war keine würdige Grabstätte, die irgendwie darauf ausgelegt war, auch von Menschen besichtigt zu werden.
91 Särge stehen in der Gruft vom 16. Jahrhundert an, doch bricht die Grablege im 18. wieder ab. Der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. lässt sich in der Garnisonkirche Potsdam beisetzen und ist heute bei der dortigen Friedenskirche bestattet, wie auch der 88-Tage-Kaiser Friedrich III. Sein Vater, Kaiser Wilhelm I., liegt im Mausoleum Charlottenburg, das für Königin Luise geschaffen wurde. Der letzte Kaiser, Wilhelm II., verblieb an seinem Exilort nach 1918 im holländischen Doorn. Außer einer namenlosen Prinzessin, die 1915 totgeboren wurde, ist Friedrich Wilhelm II., er starb 1797, tatsächlich der letzte hier Beigesetzte.
Es gab bei den Hohenzollern offensichtlich, anders als bei anderen Dynastien, nicht das Bedürfnis, über eine kontinuierliche Fortführung einer Grabstätte sozusagen den eigenen Machtanspruch irgendwie zu legitimieren oder zu zeigen, wie bedeutend man ist, sondern es spielten offensichtlich andere Sachen dabei eine Rolle. Der Bau von prunkvollen Schlössern, Kunstwerken, von Dingen, die im Leben passierten, das schien irgendwie eine größere Rolle zu spielen, um der Nachwelt im Kopf zu bleiben, als jetzt das über so eine Grabstätte zu vermitteln.
An den Särgen lässt sich der Wandel der Auffassungen von Tod und Leben über mehrere Jahrhunderte gut kunstgeschichtlich fassen, sagt Birgit Walter.
Beginnt ja mit diesen frühen Zinksärgen, die man gleich am Eingangsbereich sieht. So ganz schlichte, kastenförmige Särge mit so einem Kruzifixrelief obendrauf, was einen erstmal so ein bisschen erstarren lässt und was sehr Frommes auch hat. Und man hat dann noch so das Gefühl, dass diese Bestattung unter einer Kirche, wie man sie sozusagen aus dem Mittelalter herkommend kennt, da noch eine große Rolle spielt. Also die Hoffnung darauf, so das Fürbitte für Seelenheil gesprochen, wenn man sozusagen unter einer Kirche bestattet ist, finde ich, ist da bei diesen Särgen noch besonders spürbar. Bei den späteren Särgen geht es mehr auch um Repräsentation, die werden immer skulpturaler, es gibt viele Schmuckelemente, Zierat, Prunk auch, und man hat den Eindruck, man möchte mit den Särgen auch darstellen, wie bedeutend die Personen waren, die darin bestattet sind.
Und in der Zeit der Aufklärung kommen dann wieder einfache Holzsärge zur Anwendung, an denen sich der persönliche Geschmack der Beigesetzten oder der Hinterbliebenen zeigt. Diese Geschichte der Moden in der Bestattungskultur wird auch in der begleitenden Ausstellung reflektiert. Und sonst?
Wir haben dort unten ja verschiedene Themenschwerpunkte. Es gibt einmal etwas zum Thema Kindersterblichkeit, dann gibt es etwas zum Thema Trauerzeremoniell, wie es damals üblich war, wie sozusagen so ein großes Staatsbegräbnis, wie es auch heute noch ist, hatte es auch damals spezielle Regeln, sowas stellen wir vor. Dann gibt es die Rubrik Blick in den Sarg, wo man nochmal guckt, wie fanden Bestattungen überhaupt statt mit Innensarg, Außensarg und so weiter und so fort und was findet man an Grabbeigaben, also wie wurden die Leute tatsächlich bestattet. Und es gibt eine kleine Einführung natürlich in die Geschichte der Gruft und zu den Hohenzollern.
Denn viele, vor allem internationale Besucher, die den Dom als eindrucksvolles Bauwerk besichtigen, sind nicht immer firm mit deutscher Geschichte. Und nicht nur das, wie Besucherumfragen vor 2019 aufzeigten.
Die häufigsten Fragen, die die Leute hatten, waren, sind denn da noch Leute in den Särgen drin? Und wenn ja, wie sehen die heute aus? Wer waren die Hohenzollern? Das schon. Warum sind da so viele Kindersärge? Sind in den Särgen, auf den Kronen liegen, Könige? Man merkte, dass die Vorbildung bei unseren Besuchern relativ gering ist. Das heißt, wir haben auch immer das vor Augen, dieses Publikum. Und für dieses Publikum haben wir jetzt auch diesen Vermittlungsraum gestaltet.
Wozu auch ein 3D-Modell gehört mit Infos zu den Särgen und ihren Materialien, aber auch zu den Personen, die bestattet sind.
Wir haben uns überlegt, was schreiben wir in diese Personentexte rein? Sind wir jetzt diejenigen, die am Grab sozusagen dieser Menschen, die vor vielen hundert Jahren gelebt haben, eine Bilanz ziehen und sagen, so, der hat das und das und das gemacht, das sind seine wichtigsten Heldentaten? Das fanden wir nicht gut und nicht richtig, weil wir sind nicht das Deutsche Historische Museum, um so eine Bilanzen hier zu ziehen oder so Wertungen zu machen. Wir haben dann uns überlegt, wir würden gerne rausfinden, wie sind diese Menschen gestorben, wie wurden sie beerdigt, welche Trauerzeremonien fanden statt, was hatten sie vielleicht für letzte Wünsche, wurden die erfüllt oder nicht.
Die Hohenzollern-Gruft im Berliner Dom ist wieder zugänglich, unser Thema heute in Geschichte. Dass der 1905 fertiggestellte Dom ein ganz spezifisches Zeugnis der engen Verbindung von Thron und Altar darstellt, das sieht man weniger hier unten in der Gruft als oben im Hauptraum. Unter der Kuppel stehen auf der einen Seite die vier geistlichen Führer der Reformation, Luther, Calvin, Zwingli und Melanchthon, und gegenüber vier weltliche Fürsten, ohne die die Reformation sich nicht durchgesetzt hätte. Hier findet sich denn auch unter der Orgelempore der Prunksarkophag des großen Kurfürsten. Eigentlich ist das ein Kenotaph, also ein Scheingrab, da sich die Gebeine in einem schlichteren Sarg in der Gruft befinden. Mit Birgit Walter, der Kuratorin der Ausstellung in der Hohenzollerngruft, bin ich unterwegs. 6 Jahre Umbauzeit. Was ist denn jetzt anders?
Ja, da gibt es Dinge, die einem auf jeden Fall auffallen werden. Und das ist die Aufstellung der Särge. Die sieht nämlich jetzt ganz anders aus, als es vorher war. Die stehen jetzt in einer Art Gräberfeld. Das hat zur Folge, dass man jetzt viel näher an die einzelnen Särge herantreten kann, dass man sozusagen durch dieses Gräberfeld so wie durchmeandern kann.
Es ist auch heller geworden und eine Klimaanlage vertreibt den muffigen, feuchten Gruftcharakter. Vor der Schließung wurden 2019 über 700.000 Besucher gezählt, die natürlich auf dem Weg zur Kuppel auch durch die Gruft gingen, die jetzt übrigens barrierefrei erreichbar ist. Es war also und ist kein Wallfahrtsort für Preußenfans. Dafür gibt es repräsentativere Objekte und auch Deutungsschlachten um Geschichte werden eher anderswo geführt. Und für die Domgemeinde selbst, welche Rolle spielt die Gruft im Gemeindeleben?
Der Dom und die Särge gehören ja von Anfang an irgendwie zusammen. Es ist eine besondere Situation und wir betrachten es als ein historisches oder kunsthistorisches Erbe, was wir da haben. Ja, Leben und Sterben gehören natürlich im Christentum, gehören ja eng zusammen. Und die Idee, dort unten auf die Auferstehung zu warten, ist ja Teil des christlichen Glaubens. Und insofern ist die Gruft natürlich ein inhaltlich enger Teil des Doms.
Sagt Birgit Walter, im Berliner Dom zuständig für Ausstellungen und Vermittlung. Sie kuratierte den Vermittlungsraum in der Hohenzollerngruft. Ab diesem Woche ist die Gruft wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Und soweit Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.